So, sind wir dann soweit?
Ich sag mal und bitte.
Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout.
Hi.
Hallo. Einen schönen guten Tag.
Hi.
Na?
Sind wir geil?
Wie geht's uns denn?
Ich bin feucht im Schritt, es ist Herbst.
Oh wow.
Nein.
Nicht feucht? Ist nicht Herbst?
Doch, ich bin feucht, aber es ist Herbst, aber ich bin nicht feucht.
Danke, Frau Schulz. Es ist wie immer eine Bereicherung, mit Ihnen arbeiten zu dürfen.
Nicht wahr?
Ich freue mich sehr. Ja. Es ist ein Privileg.
Es ist Training.
Ich komme gerade vom Training. Obwohl ich verkatert bin, ich bin sehr stolz.
Du bist so eine preußische.
Ja.
Ja, du bist eine Marine.
Tatjana kann bis 4 Uhr morgens sumpfen und steht dann trotzdem um 12 im Fitnessstudio auf dem Laufband und hechelt.
Und deswegen habe ich leichte Kopfschmerzen, aber ich wurde schon gerade versorgt mit Anschlussgetränken.
Und Nahrung.
Tatjana hat gerade zum allerersten Mal in ihrem Leben Salt and Vinegar Chips gegessen.
Ja, schmecken lecker.
Eine völlig neue Erfindung.
Ja, für mich schon.
Der linksgrün versifften Woke-Bubble.
Du weißt doch.
Bin extrem
bewegt. If you don't know it, it's new for you.
Yes. Ja, it's all great.
Ich tendiere immer zum selben Essen eigentlich. Also ich bin wirklich selten jemand, der Experimente eingeht. Ich kaufe immer dasselbe. Ja, wirklich.
Also ich, naja, gut. Ich bin ja nun da weiter aufgestellt, auf jeden Fall mit den Dingen, die ich so konsumieren möchte. Aber ich zwinge mich jetzt auch immer mal wieder, Sachen zu probieren, die ich noch nicht kenne, einfach weil ich immer auf der Suche bin nach einem neuen Geschmackserlebnis oder nach einer neuen Textur oder so.
Wenn ich die Karte nicht verstehe, mache ich einfach so Augen zu, Finger drauf. Das mache ich im Ausland. Da bin ich dann mutiger.
Das mache ich beim Essen nicht, aber wenn ich in einer brandneuen Stadt bin, mache ich
Darkroom.
Wenn ich in einer brandneuen Stadt bin, mache ich ja immer alles aus. Also Google Maps kommt aus. Ich gucke auch auf keine Karte. Und das Motto für die nächsten 4 Stunden ist Let's get lost.
Das ist schön.
So, und dann erstmal gucken, wohin uns das Leben so treibt und wo man so hin möchte. Und es ist erst einmal schiefgegangen, das war dann in Venedig, da war es dann dunkel und ich wusste überhaupt nicht, wo ich bin.
Du bist dem Mädchen mit dem roten Regenmantel gefolgt.
That. Auch ein Film, habe ich neulich festgestellt, ein guter Freund von mir, der sehr bewandert ist mit Filmen und auch wirklich mit guten Referenzen und auch über Jahrzehnte hinweg nach hinten, der kannte Wenn die Gondeln Trauer tragen nicht und ich war ganz schockiert.
Ja.
Ich habe von dieser Fußszene erzählt und er hat mich angeschaut wie ein Auto und dachte ich so, oh Gott, wirklich?
Dann versteht man ja, wer tötete Victor Fox überhaupt nicht.
Ne? Ja, den wird er wahrscheinlich auch nicht kennen.
Ja.
So, erstmal vielen Dank, dass ihr so geduldig gewartet habt und dann aber auch unsere beiden Willkommen zurückfolgen so angenommen habt und gefeiert habt. Das ist sehr schön.
Wir haben uns
sehr gefreut über das Feedback.
Mhm.
So. Und wir freuen uns auch sehr, wieder da zu sein, nicht?
Das tun wir.
Ja. Wirklich.
Ja. So. Ist fast ein bisschen wie eine Freundschaft.
Ich sag doch, wir brauchen Verona-Pot-Moderationsschulen-T-Shirts.
Sponsoring. Man müsste die Schule gründen, damit sie uns sponsern kann. Das wäre schön.
Die saß gerade bei Riverboat und sah richtig schlimm aus, fand ich. Und hat irgendeinen Blödsinn erzählt, wie immer, aber die Masche hat sich auch so abgenutzt, das ist alles vorbei und die hat auch keine Augen mehr, sondern nur so Sehschlitze und
reicht doch.
Das ist so recht, also naja.
Na, ich meine, wenn oben die Elastizität nachlässt und halt unten an der Wange immer mehr dazukommt, wird es halt irgendwann eng.
Ja. So ist es halt, wenn man die ganze Zeit Yoga macht und Wasser trinkt, sieht man halt irgendwann so aus.
Ja. Das ist die viele Selbstachtung.
Ja.
Das Problem habe ich ja auch. Das ist einfach zu viel Selbstachtung in meinem Gesicht. Ja, ist so.
Erzähl schnell von dem 80er-Jahre-Damen-Revival, wo wir gerade bei...
Müsste ich jetzt aber googeln, wie die Scheiße heißt. Es gibt, glaube ich, einen neuen Hallmark-Movie oder so.
Ja.
So ein, oder Lifetime, nee, es ist, glaube ich, ein Lifetime-Movie. Und es ist so angelehnt an These Old Broads, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ein wirklich trashiger Scheißschinken, wo sie halt die ganze alte Hollywood-Riege mal verwurstet haben. Also, wer war denn alles dabei?
Shirley MacLaine,
alle in einem
John
Film.
Collins.
Liz Taylor, genau, alle aufeinander losgelassen. Und das war halt so super Camp und super Trash und lustig. Und sowas ähnliches haben sie schon gedreht für Lifetime. Und ich habe die alle nicht wiedererkannt. Und ich bin ja niemand, der sagt, um Gottes Willen, die haben alle zu viel Surgery, weil hi, ich auch. Aber Morgan Fairchild, die war ja, ich habe die geliebt als Kind, die war so die 80er Jahre Haarspray-Ikone, die hatte ja immer sehr großes Haar, sehr geföhnt, sehr.
Und in den 90ern war sie Chandler Bings Mutter.
Ja.
Ja.
Ja. So. Und hot, ne? Ich fand sie auch immer hot.
Wirklich?
Und genau, die sieht jetzt aus, als hätte man sie einfach aus so einem Stück Knete irgendwie neu modelliert und so ein bisschen Haare draufgesetzt.
Aber Sue Ellen sieht noch gut aus.
Welche
bisschen
ist das
Schildkröte.
Denn?
Die eigentlich wenig geliftet ist, die mit den kurzen braunen Haaren.
Ist das die Linda Gray?
Ja, ja.
Linda Gray.
Ach so. Genau.
Ja, ich hatte die ganze Zeit gedacht, das ist entweder Linda Evans oder Jennifer Grey und war deswegen total verwirrt, weil ich sie nicht zuordnen konnte.
Sue Ellen.
Ich habe ja nie Dallas geschaut.
Ach so.
Das war mir zu heterosexuell.
Och, damals war ich noch heterosexuell.
Ja, ne?
Nee. Ich habe es geschaut. Ja,
dein ist die Kind. Annie the Way. So, mein super Verona-Pot-Schlenker habt ihr ja vorhin schon mitbekommen. Ja, wir reden in dieser Folge über Freundschaft.
Ne? So, und nicht.
Dünnes Eis.
Und nicht
dünnes Eis.
Das kannst du gleich ausführen, warum?
Ja, das führe ich auch gleich aus.
Wir haben drei Filme zu diesem Thema vorbereitet. Und in meinem Film geht es um eine Freundschaft, die so von verschiedenen Dingen bedroht wird oder mit ne, die, der verschiedene Dinge auch im Weg stehen. Unter anderem ist da Treue ein Thema. Also, dass die eine mit dem Freund der anderen irgendwann ohne das Wissen der anderen was hatte. Und da habe ich gedacht, anstatt eines Spieles können wir das doch heute mal
bitte
ein bisschen Storytime machen. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr schon mal wissentlich mit dem Partner oder der Partnerin eines befreundeten Menschen hinter deren Rücken irgendwas gemacht?
Wissentlich nicht. Also ich habe mal aus Versehen mit einem, bin ich mit nach Hause gegangen, dritter Stock und dann irgendwie klingelt das Telefon oder was auch immer, ich weiß gar nicht mehr, wie er drauf kam, auf jeden Fall sagt er, oh, mein Freund kommt, du musst sofort verschwinden. Und dann musste ich nackig mit meinen Klamotten im Arm, hat er mich ins Treppenhaus gescheucht, hat nur hoch geschrien, weil ich wollte ja runterlaufen natürlich, aber da kam schon der Freund hoch und dann bin ich in vierten gelaufen und habe da denn gestanden und habe gehofft, dass kein Nachbar kommt. So, die Situation, der Klassiker eigentlich. Einmal in meinem Leben habe ich es erlebt.
Die hatten keinen großen Kleiderschrank oder was war das Problem?
Ich weiß
das
nicht.
War da too Shakespearean.
Das ging zu schnell.
Und versteckt hätte.
Vielleicht, ja, keine Ahnung. Das war ihm vielleicht zu riskant.
Aber ist ich habe noch nicht die Balkon
gemacht. Nee. Ich habe mich denn da angezogen und bin dann abgehauen.
Wild.
Ja.
Du?
Naja, wild.
Naja, also ich weiß nicht, ob das gilt, aber als meine lange Beziehung und ich uns kennengelernt haben, gab es so mehrere Nächte unter Alkoholeinfluss und so und ich hatte zu der Zeit einen besten Freund, hi Eddie, you know who you are, in dessen Wohnung begab sich eine dieser Nächte und der hatte aber gerade Besuch von irgendjemandem aus Westdeutschland und dieser jemand aus Westdeutschland, mit dem waren wir am Abend vorher auch irgendwie arg saufen gewesen und ich und dieser Besuch haben die ganze Zeit irgendwie unter dem Tisch gefüßelt, während ich in die Richtung meines zukünftigen gerichtet war. Und als dann mein Zukünftiger und Eddie die Wohnung verlassen hatten, ging es dann heftig und für mehrere Stunden zur Sache. Das ist bisher, glaube ich, auch nicht bekannt. Also,
hi.
My dear Eddie, if you listen to this, I'm sorry, aber das ist ungefähr 25 Jahre her. Das ist also verjährt, würde ich mal denken. Ich glaube auch nicht, dass mein Ex-Freund das weiß.
Aber heutzutage ist die Jugend auch aufgeschlossener. Also ich hörte jetzt von, jetzt war ja gerade Pride und Karneval auf Gran Canaria. Mhm. Und da gibt es also ein Naked-Boot. Mhm. Da kommen 40 nackte Schwuchteln rauf. Die zahlen 69 Euro.
Achso, ich dachte, eine der Schwuchteln kostet 69 Euro. Das
und klang auch, glaube ich. Dann wird da auch, da gehen auch Freundeskreise an Bord, die nicht miteinander Sex haben. Und dann wird sich ausgezogen und dann haben die da alle auf diesem Schiff Sex.
Alle. Ich finde das aber befreiend, und auch so für eine Freundschaft.
Ja, ich finde das beschämend, auch für so eine Freundschaft. Ich bin viel zu verklemmt für sowas. Ich würde nie.
Also nicht mit dem gesamten Freundeskreis, aber so mit der
Ängsten. Nicht Sex, die haben nicht untereinander Sex, aber du siehst das, wie der andere da rum.
Ja.
Nein.
Melli und ich haben viel zusammen, also ja nicht so miteinander, aber halt.
Ne? Ich finde, das gehört zu einer Freundschaft dazu.
Oh also Gott,
ich muss jetzt, ich muss jetzt nicht, also nur die Möglichkeit gehört dazu. Ich muss jetzt nicht unbedingt wissen, wie dein Boner aussieht, aber wenn es dazu kommt, ist es jetzt nicht weiter erschüttert.
Nö, genau, ich finde es auch nicht dramatisch, wenn das die Freundschaft hergibt, das Gestrickte.
Ja, ich bin auch ein bisschen neidisch, aber ich kann es nicht. Also auf gar keinen Fall.
Was ich übrigens nicht kann, das ist irgendwie auch 20 Jahre her, aber es geht mir nach wie vor nah. Also ein Freund und ich waren in London und wir waren im Heaven und wir hatten einen sehr schönen Abend, haben auch andere gute Freunde getroffen und haben viel getanzt und getrunken und waren dann eigentlich auf dem Weg nach Hause und dann lernte er in der Garderobenschlange einen jungen Mann kennen und kam dann zurück und sagte, kannst du mal meine Jacke holen, ich gehe schon mal raus mit dem. So, und dann brachte ich ihm seine Jacke, reichte ihm das in ein Taxi und dann war er verschwunden.
So Geschichten habe ich aber so viel.
Ja, und ich stand da und musste dann irgendwie ein Taxi zurück nach Elephant and Castle alleine bezahlen und dachte irgendwie so, you suck.
Ja. Ich war zweimal
in einem Pärchenurlaub. Wenn der Schwanz steht, ist das Gehirn im Arsch.
Ich war zweimal schon in einem Pärchenurlaub, wo dann während des Urlaubs der Typ mit jemand anderem was angefangen hat und ich dann so dachte, einmal auf Ibiza, einmal in London, wo ich auch dachte, Leute, also ist jetzt wirklich nicht so super cool. Der eine wollte dann sogar, dass ich aus dem Hotelzimmer, aus dem gemeinsamen, den Abend woanders verbringe, weil er könnte jetzt ja mit dem irgendwie die Nacht verbringen. Und dann habe ich irgendwo in Ibiza am Hafen, irgendwo da unten irgendwo gepennt. Also wild auch, würde ich heute natürlich auch nicht mehr machen, aber damals war ich noch so, ihr seid so gemein.
Nein, ich erwarte so viel Loyalität, dass das irgendwie dann anders organisiert wird.
Ja, aber da muss man natürlich auch dann aufstehen, das habe ich damals noch nicht so drauf gehabt.
Ich auch nicht. Ich habe es einmal geschafft, da waren Freunde aus Holland bei mir, mit denen hatte ich ein Dreier in Amsterdam, dann haben die mich in Köln besucht und dann haben die bei mir geschlafen und wir waren irgendwie unterwegs im Lulu, nehme ich mal an. Und dann kam ich aber früher nach Hause, habe mich hingelegt und dann kamen die zu dritt plötzlich in meine Wohnung und haben sich da auf ihr Matratzenlager zu dritt mit irgendeinem, den sie mitgenommen haben. Und ich lag hellwach in meinem Bett, war aber ein großer Raum, war so ein Studio. Apartment und dann habe ich so gedacht, Moment mal, ich bin hier der Gastgeber und ich habe die eingeladen und wir hatten eigentlich Sex in Amsterdam und jetzt machen die da mit irgendeinem anderen und dann bin ich wutentbrannt aufgestanden und habe mich dazwischen geschmissen, weil ich dachte, nein, ich lasse mich hier
nicht. Und hast die Sache damit beendet?
Oder? Ohne mich schläft ihr heute Nacht nicht ein. Ja.
Da habe ich mich sozusagen ungefragt mit in diesen Dreier eingemischt zum Vierer gemacht.
Und plötzlich war es ein Quartett.
Ja. Aber das fand ich im Nachhinein sehr gut von mir, dass ich das nicht zugelassen habe, weil da fühlte ich mich so ausgenutzt in diesen ersten Minuten, wie die da so reinkamen und mich so ignoriert haben.
Das kann total weird
sein. Die hätten ja auch zu mir kommen können ins Bett.
Meine längste Beziehung mit einer Frau, die hat das irgendwann gemacht. Da waren wir dann schon getrennt und ich war dann, damals war ich ja, also als wir zusammen waren, war ich geoutet bisexual und nach der Trennung habe ich mich dann als gay geoutet auch und die hat dann ihren Freund, der super hot war, und sie wusste auch, dass ich irgendwie scharf auf den bin und sie hat mir das übel genommen, dass ich mich getrennt habe. Ne? Wir haben dann irgendwann mal zu dritt bei ihm im Zimmer geschlafen, nach irgendeiner Lagerfeuernacht und da musste sie dann unbedingt mit ihm neben dem Bett, in dem ich gepennt habe, laut irgendwie Sex haben.
Ja.
Das war für sie gemein. Irgendwie so Genugtuung und ganz wichtig, wo ich halt auch dachte, das ist so blöd.
Ja,
das ist einfach so blöd. Das ist aber auch so eine weirde Masche von Dominanz zeigen und irgendwie sich nochmal ins Auswischen und so, wo ich auch, also damals fand ich es einfach nur beschämend und weird und komisch und habe mich furchtbar gefühlt und wusste nicht, wie ich mich verhalten soll. Und heute gucke ich drauf und denke mir, Gott, was eine arme Aktion.
Aber da siehst du, wie Freundschaft, was das eigentlich für ein Minenfeld ist. Freundschaft ist wirklich ein Minenfeld. Ja. Also es ist nicht einfach.
Ja, ich finde,
einfach.
Das ist aber bei Freunden auch komplizierter. Irgendwie bei meinem Roommate in meinem Jahr im College, da hatten wir eine sehr einfache Regel irgendwie. Wenn der eine Gesellschaft hat, schläft der andere in der Küche. So, und das haben wir auf wechselseitig getan und das ging sehr gut. Also man muss das vorher klären und man darf, glaube ich, nicht zu eng befreundet sein. Also jedes Mal, wenn ich so College-Filme sehe und Leute mit ihren Roommates irgendwie super eng sind und die nächsten 130 Jahre miteinander verbringen, denke ich immer irgendwie so, das ist nicht, wie das gemeint ist.
Ja gut, jeder findet seinen Weg, aber manche Wege sind steinig und mit Umwegen.
Das ist nicht so einfach. Aber mein Gott, Freundschaften sind halt auch so wahnsinnig verschieden. Ne?
Aber fangen wir doch mal vorne an.
Yes.
Was ist denn Freundschaft eigentlich?
Ach, jetzt komm nicht hier mit Merriam-Webster.
Nicht Merriam-Webster, sondern Freundschaft ist ja für jeden was anderes.
Also ich habe bestimmt 10 verschiedene Freundschaftsarten,
na dann,
die ich unterhalte. Also es gibt Freundschaften, die sehe und höre ich Jahre nicht und dann ne, gibt es Connection Moments, wo man sich wieder trifft oder sieht oder so. Und alles ist wie immer. Ich habe Freundschaften, die eher leichter Natur sind, ne, mit denen man irgendwie leichtere Dinge tun kann, wo man nicht wahnsinnig viel reden muss. Und das auch gar, also das ist gar nicht nötig. Mhm. Und dann habe ich Freundschaften, die eben, wo ich weiß, das sind Menschen, die mich so gut kennen und wo ich auch nichts erklären muss und wo ich weiß, ich muss mich nie verstellen. Ich muss
aber
nie
um irgendwie, die geht es ja heute eigentlich schon. Sure.
Aber ja. Es gibt, ich würde auch die anderen nicht andere. Weniger, es gibt so viele verschiedene Arten von Freundschaften in meinem Leben und die sind mir auch alle sehr, sehr wichtig. Also ich unterhalte keine Acquaintances mehr. Also das ist mir so unwichtig geworden, so Bekanntschaften pflegen und irgendwie aus Nettigkeit.
Das war mir, das habe ich noch nie gemacht.
Ich habe das schon, also in der Partyzeit einfach, wenn du so viel unterwegs bist und du bist im Nachtleben unterwegs und alle sind irgendwie, man hat, also ich habe immer das Gefühl, man hat so viel Connections zu allen Leuten und alle haben irgendwie auch das Gefühl, das ist besonders. Aber am Ende des Tages, ne, wenn du irgendwie, wenn es dir scheiße geht und du liegst zu Hause, wen würdest du wirklich ertragen, dass er neben dir sitzt? Also,
ja, Franz, also irgendwie, wenn wir davon ausgehen, würde ich das immer so definieren. Also man ist mein Freund, wenn keine Drogen im Spiel sind und man immer noch mein Freund ist, ist man wirklich mein Freund. So, und ich weiß gar nicht, ob ich so viele unterschiedliche Arten von Freunden habe. Das sind unterschiedliche Intimitätslevel, die sich auch mal wieder erhöhen können und dann wieder absacken oder irgendwie sowas. Ich habe Leute, mit denen ich jetzt wirklich seit 40 Jahren befreundet bin, die ich aber ein, zwei Mal im Jahr sehe und wo es dann auch immer wieder schön ist. Ich habe in den letzten, ich sage jetzt mal freundlich, 35 Jahren aber auch gelernt, dass ich eine Sache gut kann, wenn es nötig ist, und ich kann Freundschaften ganz gut beenden. Also, so, wenn mir Leute dann wirklich völlig dämlich kommen und illoyal sind und oder so die komplett narzisstische Schiene fahren und es dann, wenn man immer nur nützlich ist, und das Konstrukt ist und das dann als Freundschaft bezeichnet wird, das finde ich nicht in Ordnung.
Ja, da mache ich gerade so die Erfahrung, da ein bisschen strenger zu sein.
Du hast dich so ein bisschen freigetanzt gerade auch, ne, von ein paar.
Ja, also es fällt mir schwer, weil ich habe früher ja immer Freundschaft gesucht in der Jugend und nicht gefunden sozusagen. Ich wollte ja immer mit denen befreundet sein, die mit mir nicht befreundet sein wollten. Das ist irgendwie so ein Muster. Und insofern war Freundschaft für mich immer was Seltenes so. Also ich hatte nie viele Freunde. Und dann hat man so Freundeskreise über die Jahre so aufgebaut und dann irgendwann habe ich dann jetzt auch gemerkt, da kommt gar nichts zurück. Also ich gehe da hin und ich mache und ich frage, wie geht's euch und so weiter und dann kommt gar nicht, wie geht's dir denn mal oder so. Und in der Sekunde, wo mir das aufgefallen ist, das hat ja jetzt 20 Jahre gedauert, sag ich mal.
War's vorbei.
Dann bin ich so auf Alarm, dann warte ich nur auf so Zeichen. Kommt da heute was und wieder nicht mitgefragt, ob ich mit essen gehen will oder was auch immer, so Kleinkram. Aber das macht mich dann richtig sauer. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, und jetzt reicht's auch, weil danke, war nett, aber warum soll ich noch weiterhin kommen und hier Smalltalk machen, wenn sich keine Sau für mein Leben interessiert. So kam mir es vor. Und natürlich habe ich auch gemerkt, dass viele Freundschaften, wo ich dachte, das wären Freundschaften, hörten schlagartig auf, nachdem ich meine Medienjobs nicht mehr hatte. Und
nicht mehr nützlich war es.
Ebenfalls mit einem Engagement, wenn das dann geendet hat. Ich habe ja dann wieder Beruf gewechselt und dann hörten auch wieder Freundschaften auf. Und da bin ich dann immer so, ich denke ja immer, es ist für immer. Also egal was. Ich denke ja immer, alles ist für immer, was mir so passiert. Und dass sich das nie ändert. Und dann bin ich jedes Mal neu völlig fassungslos. Also ich kann da keine dicke Haut entwickeln. Und dann bin ich jetzt eigentlich relativ stolz, dass ich mal so gesagt habe, von mir aus so, nee, jetzt reicht's, weil da habe ich jetzt auch keine Lust mehr zu. Und dann ist aber natürlich in meinem Alter auch die Vision, wen habe ich denn noch? Also eigentlich kann ich auf die verzichten, dann kann ich aber auch auf die verzichten und eigentlich auch auf die. Und dann sitze ich da zu Hause mit meiner Barbara Streisand-Biografie, die ich dann auch, nachdem ich sie fertig gelesen habe, wieder neu anfangen muss, weil ich habe ja dann keine Freunde mehr.
Nee, weil du auch schon wieder vergessen hast, was auf Seite 1 passiert ist, weil sie 300 Millionen Seiten lang ist.
Ja.
Über die müsst du uns gleich noch was erzählen, aber ich will ja kurz bleiben, weil ich das sehr spannend finde.
Das ist echt ein ganz schönes Ding. Und diese Freunde von früher, also aus der Schulzeit habe ich eine, wo ich sagen würde, es ist eine Freundin, das ist eine einzige Person. Und dann kommt erstmal lange nichts. Und meine, ich habe nie geschafft, Ex-Freunde in Freunde, also mit denen ich zusammen war, in Freunde zu verwandeln, weil das immer irgendwie im nicht im Guten geendet hat, wenn Schluss war, war ja, immer so, dass es
verletzt das Ego immer.
Manche schaffen das ja, die sind ja bestens mit ihr, ne? Paul, Beispiel. Ja, super.
Aber auch nur mit einem meiner Ex-Freunde. Ja.
Also ich also, nicht, gar nicht. Und insofern bleiben gar nicht so viele nach. Und neue kommen halt auch nicht so wahnsinnig viele. Es kommen Kollegen, mit denen man gerne mal ein Trinken geht, weil sie nett sind und mit denen verstehe ich mich gut, aber es sind ja jetzt nicht so Freundschaften, oder ist das auch eine Freundschaft? Fällt das in der Freundschaft?
Also ich finde, also, Workwives und so Workhusbands sind eine Schattierung von Freundschaft,
ja,
die ich ganz schön
finde. Aber nicht das,
finde.
Wo, also ich finde ja, Freundschaft ist das, wo du nachts anrufst und sagst, hilf mir mal, und dann hilft der oder die.
Ja.
Ja, ne? Also, und davon, das dünnt sich dann natürlich aus. Und wenn ich jetzt auch noch selber da kräftig nochmal durchbürste, dann sehe ich mich schon, dass ich jetzt so langsam mal Sonntagsclub oder sowas mir überlegen muss. Es gibt ja in Berlin so für Schwule über 50 gibt es ja irgendwie so Nachmittagstreffs, wo die sich treffen und denn da einen Freundeskreis aufbauen, weil woher soll ich einen Freundeskreis aufbauen? Wenn ich abends gestern im Club, ne, da werde ich angesprochen von irgendwelchen Kälbchen, die unseren Podcast toll finden, aber es sind ja keine Freunde dann. Also das, Freunde neu finden,
Das, was ich ganz, zwei Fragen, nämlich schwierig. Erstens, natürlich ist es in meiner und Tatjanas Generation, zumindest bei mir so, es gibt auch 3-4 Leute, mit denen ich heute wahrscheinlich mit nach meinen 20ern noch eng befreundet wäre, die aber einfach nicht mehr da sind, weil sie weg sind. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die viele, vor allem schwule Jungs in unserem Alter gemacht haben. Und ich bin aber, und ich weiß gar nicht, ob ich darauf stolz bin, aber ich finde es jedenfalls gut, dass ich das inzwischen kann. Ich kann es inzwischen ganz gut, auf Leute zuzugehen und zu sagen, I like you, we should be friends.
Ja, das kann ich gar nicht. Die haben gefälligst zu mir zu
kommen. Und irgendwie, irgendwie Barbie und ich waren ja 15 Jahre lang irgendwie so Tüdelü und wir wussten, wer wir waren und so. Und dann hast du aber irgendwann gesagt, so Schätzchen, wir gehen jetzt mal zusammen ins Kino.
Stimmt.
Judy. So, und dann war es, ab da wurde es auch enger.
Ja.
Du
wolltest zwei Fragen stellen, ja, ne?
Genau. Und die Frage ist, die eine hat sie schon beantwortet, nämlich, dass sie das nicht kann, auf Leute zuzugehen und zu sagen, irgendwie, I like you, we should be friends. Und die zweite ist, das kann ja auch sehr gesund sein, sich mit Mitte 50 nochmal zu überlegen, was man wirklich will im Leben.
Ja, natürlich, aber es ist eben auch die, es wird nicht leichter im Alter, das meinte ich damit nur. Also
nee, das stimmt,
ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber andererseits, mein Gott, irgendwann muss ich sowieso den Roman des Jahrhunderts schreiben und dann brauche ich eh Zeit für mich.
Ich dachte, insofern, steht schon mal die im Schrank.
Ja, steht ein bisschen steht schon. Aber das ist schwierig. Wenn ich überlege, habe ich in meiner Familie, ich habe ja jahrelang immer gesagt, ja super, meine Eltern haben ja das Coming Out so abgenickt und meine Berufswahl abgenickt und meine Freunde Weihnachten mit eingeladen und abgenickt. Aber inzwischen habe ich irgendwie, glaube ich, rausgefunden, dass das nicht unbedingt die Supertoleranz und die große Fürsorglichkeit des Herzens war, sondern dass es denen eigentlich relativ scheißegal war. Das ist, glaube ich, so die tiefere Wahrheit. Dass, also der Gefühlslevel, wenn ich sehe, wie andere Mütter mit ihren Kindern, wenn ich das auch bei Drag Race immer höre, die Mütter gehen mit und die machen und die jubeln ihrem Kind zu und was alles. Also es gab es bei mir alles gar nicht. Ich habe nie Widerstand gehabt, aber ich habe auch nie Unterstützung in dem Sinne gehabt. Und da denke ich, das ist so ein nüchterner Gefühlslevel von dieser Kriegsgeneration, die einfach irgendwo damaged ist. Und das habe ich natürlich übernommen. Also im Nachhinein verstehe ich auch, werde ich schamrot, wie ich meine Ex-Freunde zum Teil behandelt habe, wenn die mir gesagt haben, du kannst ja überhaupt keine Gefühle zeigen und so. Ja, da ist eben auch was dran. Und dann fällt es mir natürlich auch schwer, auf Leute zuzugehen, mit dem, so wie ich bin, und jetzt neue Freundschaften zu schließen und irgendwie hinzugehen und sagen, hi, nee.
Ja.
Na, da bin ich dann höchstwahrscheinlich zu verkorkst.
Ja. Was ich merke wohl ist, dass also die gleichen Brüche sich irgendwie anziehen, also dass Menschen mit einem ähnlichen Trauma oder mit einer ähnlichen Historie irgendwie, dass man sich so ein bisschen erkennt auch und dass man da oft eine Basis hat, die schon mal so ein aufeinander zugehen viel, viel einfacher macht, weil man irgendwie einfach Sachen erkennt im anderen und sich wiedergespiegelt fühlt und dann da vielleicht nicht so viel erklären muss, das sehe ich wohl. Für mich sind aber auch einfach ganz viele Leute weggebrochen, weil, ne, also wilde Drogenphasen, die ich halt hatte, haben halt auch, waren ein gewisser Nährboden für eine gewisse Art von Freundschaft. Und als ich dann irgendwann gesagt habe, okay, Reißleine und jetzt ist hier Schluss mit Drogen, dann ging das halt plötzlich nicht mehr. Ne? Man hatte sich dann nichts mehr zu sagen. Ja. Oder es haben halt, ne, wenn die dann halt trotzdem dreimal die Woche abstürzen mussten und gedacht haben, sie können mich da oder sie wollen mich da einfach irgendwie mit dabei haben oder mich dann nachts um drei anrufen im Druffenkopf und nochmal die Nummer vom Dealer haben wollen oder so. Wenn ich das dann relativ strikt dann auch geblockt habe, war dann irgendwie so, pff, ja, okay. Mhm. Also ne, das funktioniert dann halt auch irgendwann nicht mehr. Und das ist auch, Wachstumsschmerzen sind das, ne? Dann diese Verluste sind Wachstumsschmerzen, aber das im Endeffekt sind es ja die richtigen Entscheidungen. Und wenn man dann im Alter weniger Leute hat als vorher und vielleicht auch manchmal denkt, ach Mensch, wen rufe ich denn jetzt an gerade, weil die ist in Kalifornien, die andere hat Familie und Kinder und dem geht es gerade auch nicht so gut. Bleiben nicht mehr so viele Leute da, aber ich finde das dann besser. Ich finde es dann irgendwie besser, alleine zu sein.
Ja, als, ich auch.
Immer jemanden zu haben, den man...
Aber um das mal zu qualifizieren, weil Tatjana ja das so... Also,
unqualifiziertes Gerät.
Nein, sondern das, was ich... Nicht das, was Barbie gesagt hat, sondern das, was ich denke. Wenn Tatjana jetzt sagt, Freunde sind oder echte Freunde sind die, die man nachts um drei anrufen kann und sagen, du Schätzchen, mir geht's gerade richtig mies, kannst du mich mal in die Klapper fahren? Mhm. Das dürftet ihr beide mit mir machen. Das würde ich sofort machen.
Das haben wir es alle gehört. Wir dürfen die Schulz einliefern.
So, genau. Ihr dürft mich einliefern. Super. Ich würde euch aber auch einliefern.
Nee, das muss wachsen. Ja. Da bin ich zu hanseatisch. Nee, nein. Ich nehme hier keine Orden an und ich nehme auch nicht sofort Freundschaften. Das muss lange sofort wachsen.
Nach mehreren Jahren.
Ich glaube aber auch, dass wir hier in Berlin generell so ein bisschen das Vereinsamungsproblem haben, dass wir alle uns, ich glaube, es ist nach Corona auch nochmal schlimmer geworden und nicht nur in Berlin, sondern überall, dass wir alle so viel Zeit mit uns selbst verbracht haben, dass wir gemerkt haben, ach, das geht eigentlich auch ganz gut und dass jetzt das Rausgehen und auf Leute zugehen schwieriger geworden ist und dass man da, weil das Bedürfnis gar nicht mehr so dringend ist, weil wir auch genug Möglichkeiten haben, uns alle abzulenken, dass das vielleicht schwieriger wird. Ich erinnere mich aber, und das war meine erste Zeit außerhalb des Internats, wo man ja sowieso in so einem Umfeld ist, wo man halt auch Zweckfreundschaften gründen muss mit den Leuten, die halt einem irgendwie noch am ähnlichsten sind. Als ich das erste Mal dann alleine gelebt habe in Köln und da kannte ich wirklich niemanden und das war, wie auch schon 100 Mal erzählt, vor dem Internet. Wir hatten keine Möglichkeiten, also es gab natürlich Internet, aber niemand hatte einen Rechner zu Hause, weil teuer. Genau. Ne, war vor Facebook und vor Insta und vor all diesen Dingen.
Die gute alte Zeit.
Ja, und da warst du halt analog einfach alleine und analog auf dich allein gestellt und ich bin dann einsam nachts durch die Straßen gewandert in der Hoffnung, mich trifft irgendjemand und kommt auf mich zu, weil ich hätte nie den Mut gehabt, auf jemanden zuzugehen.
Ja, das ist toll.
Und da habe ich dann ja damals Klaus kennengelernt und Klaus hat dann, also ne, wir waren dann ganz schnell beste Freunde und Klaus hat irgendwann mal diesen Satz zu mir gesagt, weil ich halt auch so ergriffen war von unserer Freundschaft zwischendrin, ne, weil ich dachte, ich habe noch nie jemanden getroffen, der mir so ähnlich ist wie du. Und dann sagte er irgendwann, und ne, weise wie er war, auf seine sehr besondere Art, sagt er, Liebelein, ich sag's dir, wie es ist, Männer kommen und gehen, aber die Liebe untertunten ist das, was bleibt. Das ist das Wichtigste, was es gibt und das ist die stärkste Liebe von allen. Und das unterschreibe ich heute auch noch gerne.
Das ist die Wahlfamilie.
Die Wahlfamilie. Ja, und das müssen nicht Hunden sein, aber die Wahlfamilie ist das, was bleibt.
Ja.
So.
Aber seid ihr mit Heteros richtig befreundet?
Ja. Meine beste Freundin ist eine hetera Frau mit Familie und Kind. Aber ja, wir sind, das sind wieder die Brüche, die sich erkennen. Mhm. Wir sind uns in vielen Dingen, die uns widerfahren sind, auch so sehr ähnlich und können ohne Worte kommunizieren, können die Sätze der anderen vollenden, auch wie gesagt oft ohne Worte, so das ist einfach, also das war ganz spannend jetzt, weil mein Vater jetzt ja öfter mal hier war auch und ich glaube, dem war das manchmal auch ganz schön wild, ne, mit diesen ganzen queeren Menschen um mich herum und dem ganzen Brimborium, was er alles toleriert, aber wo er so wenig Undog-Positionen findet und tendenziell macht ihn das manchmal, glaube ich, auch noch ein bisschen nervös. Und der ist so aufgeblüht, als ich ihn dann mit zu meiner Freundin genommen habe, weil das war halt so ein heterosexuelles Familiensetting und so und zwei Kinder und er war so, ach,
da fühlte er sich hat sich zu sofort Hause
entspannt. Ja. Und der hatte aber das Gefühl, dass die Art, wie ich in diese Familie integriert bin, weil ich bin halt ein fester Bestandteil dieser Familie und ne, wir sind füreinander alle sehr wichtig. Klar ist sie meine Hauptbezugsperson, aber insgesamt ne, bin ich da in diesem Gefüge auch ein fester Bestandteil. Und ich habe immer noch das Gefühl gehabt, dass das für ihn so ein bisschen, das ist, dass ich da halt toleriert wäre, dass die mich halt so aufgenommen haben, weil ich ja sonst wahrscheinlich eine Verrückte kenne.
Auf der Straße.
Ja. Und das jetzt zu sehen, wie sich das entwickelt hat, dass er jetzt öfter dabei war und halt irgendwie sieht, ach nee, das ist so nicht, sondern die sind sich einander so wichtig. Und das ist wirklich, und mein Kind ist hier in dieser Familie einfach so fest integriert. Und bis er das realisiert hat, das hat eine Weile gedauert, aber das dann zu sehen, schön, was das auch mit ihm macht, war total schön, weil er dann wirklich irgendwie realisiert hat, ach so, okay, cool.
Nee, ich glaube, ich bin nur so mit älteren Heterofrauen so ein bisschen befreundet mit einigen, aber mit einem heterosexuellen Mann bin ich gar nicht befreundet mehr.
Ich auch nicht.
War ich in der Schulzeit. Und der hat mich fallen lassen in der Minute, wo ich das Coming-out hatte. Da ist er rückwärts gelaufen und nie mehr gesehen. Und ja, das war auch so ein Hammer für mich. Und da, also seitdem mit Heteromenschen in dem Sinne so enge Freundschaften hatte ich gar nicht. Da bin ich in die Blase, habe ich mich sozusagen in die Familie zurückgezogen, in die Wahlfamilie. Hm. Ja.
Ich weiß, also ich kann die jetzt gerade, in den letzten Jahren würde ich immer sagen, meine beste Freundin ist ein Mann. Hm. Aber ich hatte lange.
Ich verstehe den Satz nicht. Kannst du es kurz erklären?
Naja, es ist ja eine bestimmte Art von Energie, das, was man sich gegenseitig gibt, das, was man sich gegenseitig sucht. So Freundschaften, die lange sind und die intensiv bei mir sind, hatten immer den unglaublich großen Vorteil, dass es da nie irgendeine Art von Begehren gab.
Hm.
So, sondern das so, die haben mich nicht begehrt, ich habe sie nicht begehrt.
Das ist bei mir und Roy auch so.
Wir konnten,
ein
wir,
Glück.
Wir konnten also diesen, wir konnten
der einzige also, Berliner, der nicht hinter dem her ist.
Wir konnten also diesen ganzen Müll irgendwie beiseite schieben und damit hatte das nichts zu tun, sondern es ging immer um Nähe und Intimität und Verständnis und einander verstehen. Und das konnte ich früher mit Frauen besser als mit Männern, ganz einfach. Das hat aber was mit mir zu tun, nicht unbedingt mit den Frauen. Und ich könnte mir inzwischen auch sehr gut vorstellen, gerade weil das jetzt, wo ich so viel für die EZ-Hilfe gearbeitet habe, die letzten 2 Jahre, da arbeiten auch ein paar unglaublich kompetente, sehr offene, völlig selbstverständlich in diesem Universum unterwegs seine Heteros und Heteras. Und da könnte ich mir wunderbar vorstellen,
mit einer dieser Personen zu sein. Vorstellen übrigens, kann ich mir sagen. Aber
meine besten weiblichen Freundinnen waren immer Lesben. Weil das hatte dann immer noch mal eine andere Qualität. Und so dieses in eine Familie eingebunden werden, dadurch, dass meine Familie, wir sind nicht super eng, aber wir sind. Es gab in den letzten 30 Jahren mehrere Situationen, wo sich diese Familie echt beweisen musste und es hat immer funktioniert. Wir waren immer alle sofort da füreinander. Deswegen, ich habe da nicht das Bedürfnis, mir unbedingt eine Ersatzfamilie aufbauen zu müssen, weil meine eigene Familie noch sehr gut funktioniert als Familie und ich mich da sehr aufgehoben fühle. Und meine Wahlfamilie sind einfach die Golden Girls, also mit denen ich alt werden würde. Mein bester Freund ist 20 Jahre älter.
Sprichst du, als wäre das in der Zukunft?
Vielleicht ist es auch nicht in der Zukunft. Ich weiß nur, dass mein bester Freund, so die letzten 10 Jahre, ist 20 Jahre älter als ich. Und das heißt, da ergeben sich wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren dann auch nochmal andere Herausforderungen.
Ja, weil er stirbt.
Leute machen. Leute machen ja eventuell auch andere Sachen, bis sie sterben, an denen sich Freundschaften dann austesten müssen. Tatjana schließt jetzt kurz bei dem Tod mehrerer Menschen, das ist schön.
Ich darf nicht zu sehr anfangen
aber
zu schwitzen.
Das ist ja, wenn wir gerade über dich gesprochen haben, Tatjanuschka, das ist ja dann für dich vielleicht, wenn du jetzt neue Freundschaften anfängst, diese Leute werden ja dann auch irgendwann sterben.
Ja, ein Glück, ich brauche
also es sei denn, du befreundest dich nur so mit Kälbchen.
Ich werde zuerst sterben und dann müssen die ja meine Asche da und da verstreuen. Ich mache mir ja jetzt schon Sorgen, wie das alles wird. Meine Wohnung verkaufen, das Geld aufteilen an 10 Waisenkinder in Afrika. Wer macht das denn alles? Meine Familie nicht. Weiß ich jetzt schon.
Na, vorher müssen sie dich ja eventuell erstmal pflegen, winden.
Nee, also ich habe mich Leuchtfeuer gegründet, da kriege ich ja wohl einen Hospizplatz.
Meinst du?
Das werden die sehen.
Ich habe dieses,
wenn ich davor stehe mit meinem Köpferchen.
Sehen Sie dieses
Lasst mich rein, ich habe ein Zimmer finanziert.
Sehen Sie dieses Kissen mit dem Barbara-Zitat gestickt? Können Sie mir das bitte mal 4 Minuten ins Gesicht
drücken? Die Lulu, ja. Haben wir darüber jemals gesprochen, dass du Hamburg Leuchtfeuer gegründet hast?
Nicht gegründet, aber die Anschiebfinanzierung von 100.000 Euro damals mit der Wahre Liebe Gala war meine Idee. Ja. Und das Geld kam nur dadurch zustande, dass ich diese Idee habe und dass das realisiert wurde.
Ja.
Insofern habe ich das, also sagen wir mal so ein 2-Quadratmeter-Zimmerchen.
Ja.
Ich sehe mich in einem, also wenn man schwer krank werden sollte.
2 Quadratmeter, beabsichtigst du da in irgendeinen Schrank einzuziehen? Oder?
Ja, egal. Man hängt sie einfach so von der Decke.
Hat irgendwo. Aber dann ist so ein Hospiz schon was Tolles.
Ja, absolut.
Ja.
Weil Paul gerade das Barbara Streisand-Ding gebracht hat, ich muss jetzt dann doch nochmal nachfragen. Du hast ja vollmundig angekündigt, dass das großartige, das the biggest story in the world, the greatest story ever told, die Barbara Streisand-Story jetzt bei dir zu Hause auf dem Tisch liegt.
Ja.
Du hast angefangen zu lesen?
Also ehrlich gesagt, meine engsten Freundschaften sind mit Tina Turner und Barbara Streisand und Sean Collins.
Ja.
Das sind meine ehrlichsten Freundschaften.
Das ist
Freundschaften
immer schön,
eigentlich.
Wenn Freunde einander
das
nicht
ist so
kennen.
Delusion und Einseitigkeit. Und alles
geben
wunderbar.
Keine Widerworte.
Genau, geben keine Widerworte. Ja. Das ist eigentlich eine sehr,
kann man
ein
zuschlagen,
sehr
wenn sie einen langweilt.
Sehr schöner Zustand. Und nun hat ja Barbara Streisand vor 40 Jahren angefangen, ihre Biografie zu schreiben. Und nun ist sie fertig. 992 Seiten. Und ich bin auf Seite 200. Das ist leider schon sehr schnell, finde ich. Also ich bin leider sehr schnell durch mit dem Buch. Andererseits ist es auch nicht so schlimm, weil es ist so, man könnte so grob sagen, es sind immer so 50 Seiten, in der sie beschreibt, warum all das, was sie gemacht hat und sie entschieden hat, richtig ist und warum das immer falsch war, wenn das was andere zu ihr gesagt haben. Das sind immer so 50 Seitenabschnitte. Und dann kommen 50 Seiten, in denen sie beschreibt, dass sie ja kein Star ist, sondern immer noch die kleine Barbara, die also auf der Straße groß geworden ist.
Bugsy from the Block, alles
genau,
klar.
Genau, Bugsy from the Block. Und dass sie natürlich Komplexe hat und keinen Vater.
Die aber kurz mal von Tim Cook
und
die,
ganz schwierig,
die Siri-Sprache, also, Aussprache von ihrem Namen ändern lassen
also
kann.
Also ganz normales, ganz kleines, normales Mädchen.
Auf dem Boden geblieben.
Unsicher und so. Aber dann kommen auch, um zu zeigen, dass sie also auch nicht sich selber so loben kann, weil das ist sie ja gar nicht. Also, weil sie hat auch alles vergessen. Sie weiß auch nicht mehr, dass sie Preise gekriegt hat und dass sie gute Kritiken gekriegt hat. Aber es gibt das noch alles in Archiven, haben andere aufbewahrt. Und da zitiert sie denn wiederum 50 Seiten immer so am Stück. Zeitungsartikel, Lobhymnen, Fanbriefe. Und so wechselt sich das ab. Und das geht munter voran. Also auf Seite 200 bin ich jetzt beim zweiten TV-Special. Und das ist natürlich,
ist das
da
60?
Ist noch, ja,
62?
Das ist so 62, 63. Also sie erklärt sehr ausführlich jedes Lied, jede Aussprache, jede Kopfbewegung. Alles wird genauestens nochmal rekapituliert. Und sie weiß auch noch jedes Essen, was sie in ihrem Leben in sich reingestopft hat. Jedes Essen.
Das ist wahrscheinlich so, wenn man selten isst.
Insofern,
aber an die
für jemanden,
kann ich mich nicht erinnern.
Für jemanden,
das ist mir
genau, für jemanden, der nie Notizen gemacht hat und nie irgendwie sich groß, nie die alten Filme geguckt, nie die alten Platten gehört.
Entschuldige
nie Gesangs-
bitte, spätestens in dem Moment, wo sie da in ihrer, das war ja nun vor Wochen erst wieder zu sehen, wo sie da in ihrer Mall steht und in,
toll,
ihrem,
ne?
In ihrem Keller und dann irgendwie mit der TV, mit Robin war,
die Freundin von Oprah.
Genau, die Freundin von Oprah, da in ihr irgendwie Altkleiderzimmer geht.
Ja, die Antiksammlung.
Die Antiksammlung. Und dann irgendwie so ein Fetzen rauszerrt.
Den
und
sie dann, anhatte, als sie John F. Kennedy besungen hat.
Ja, oder dann
ja,
irgendwie
oder
sagt, look at this, I got this second hand, that was 10 bucks. Und ich dachte irgendwie so, Alte, du hast sie gerade, um diesen irgendwie 10 Dollar Fetzen aufzubewahren, eine Mall in deinen Keller bauen lassen. Ja. Bist du bescheuert?
Und in dem Einladen ist auch eine Verkäuferin. Da geht sie rein, wenn sie einkaufen will, dann kauft sie sich ihre eigenen Erinnerungsstücke zurück und sie handelt auch gerne. Die Verkäuferin
mit
ist
selbst.
Also angestellt, genau, um mit Barbara Streisand, ihrer Chefin, über den Preis zu handeln, den sie zahlt, obwohl sie es ja schon besitzt. Also es ist ganz toll. Die hat auch das Freundschaftsproblem ideal gelöst. Die hat sich einfach alles so zurechtgebaut, dass es alle Leute...
Die hat einfach ein zwei-Block großes Ego und kann sich immer nach links oder rechts drehen und sieht nur sich. Das ist super. Ja.
Also das Buch ist lustig. Es hat auch viele kleine Anekdoten.
Verändern die Blumen ihre Farbe vor ihrem Fenster, weil sie das manifestiert? Und
genau. Und der Hund wird nochmal neu aufgelegt. Das wird übrigens auf den ersten 200 Seiten schon mindestens 10-mal zitiert. Irgendwie sie sagt, das ist von Goethe. Also das Universum conspires, wenn du deinen Willen sozusagen auf eine Sache richtest, dann richtet sich alles so, dass das auch passiert. Genau. Das
sie manifestiert einfach Blumen.
Genau, auch.
Ja. Das sind alles. All die Menschen, die auf der Welt hungern und im Krieg leben und im Chaos leben, sind selber schuld, weil sie es einfach nicht manifestieren.
Ihren
Fokus nicht genug darauf
legen. Genau, aber das jetzt gibt es ja die Barbara Streisand Foundation, die studieren da Truth. Also die studieren die Wahrheit.
I'm looking for the truth.
Ja, the truth. The truth. Ach toll. Also das Buch kann ich nur empfehlen. Und es ist echt ein Schnäppchen, 28 Euro für 1000 Seiten. Also kann man
da hat man das Jahr über was zu tun. Das ist doch auch schön. Ja,
das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Es wiegt ungefähr 3 Kilo.
Kann man den Schenkenden auch mit erschlagen, wenn man das möchte. Ach, so schön,
ja. Das ist wahre Freundschaft zwischen Barbara und mir.
Ja.
Wir sind uns auch so ähnlich, also bis auf den Erfolg und das Geld.
Sorry.
Alles so. Delusion ist unser...
Und das Talent. Ja, nein, es ist alles the same. It's basically you're the same person.
Ja.
Ich habe vorhin mich gefragt, was sie für ein Sternzeichen ist, und hast du gesagt, sie ist Stier.
Ja.
Und wir sind ja, ich bin auch Stier, wir sind ja wirklich dafür berühmt, dass wir Grudges halten können, like nobody's business. Und also ich meine, wenn sie wirklich in ihrem Buch nochmal über 50 Seiten schreiben muss, welcher Regisseur die maßlose Anmaßung besessen hat, eines ihrer genialen Lieder aus einem Film zu nehmen, obwohl es doch offensichtlich die einzig richtige Entscheidung gewesen wäre.
Ja. That could be me.
Wahnsinn. Ich habe ein bisschen mehr Selbstreflexion, hoffe ich.
Wir kommen dahin.
Ich würde das, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, ich wäre mir selbst einfach zu langweilig. Ihr werdet das nachvollziehen können.
Sehr schön.
Ja, also, ja. So viel dazu.
Delulu. Heute bei some delusion. Ja, großartig. Ja, das ist doch wunderbar, um da mal abzusetzen und jetzt uns auf die Filme zu konzentrieren, die wir alle...
Ich hätte vorher noch eine Frage.
Ja, bitte.
Gibt es einen Grund für euch, Freundschaften zu beenden? Habt ihr sowas schon mal getan?
Ja, gerade erzählt.
Ja, ja. Aber so
aber ich möchte meine Frage selber beantworten.
Ad hoc. Nee, ich möchte meine Frage gar nicht selber beantworten.
Wie ad hoc?
So von jetzt auf gleich.
Also ich habe
das geht nicht, wir sind keine Freunde mehr.
Meinst du das?
Nee, ghosten bedeutet ja, dass man danach nie wieder mit den Leuten spricht. Was ich meine ist, dass Leute etwas tun, was so gegen eure eigenen Einstellungen geht, dass ihr keine Freunde mehr sein könnt.
Also ich habe einmal eine Freundschaft von heute auf morgen beendet, mit der ich lange nicht zufrieden war, aber es ist dann, der hat sich eine Sache geleistet, wo ich dann gesagt habe, okay, da bin ich am nächsten Morgen aufgewacht. In dem Moment, als es passiert ist, dachte ich irgendwie so, okay, scheiße. Aber bin dann am nächsten Morgen aufgewacht und dachte, das fühlt sich jetzt echt nicht gut an. Und ich habe aber auch lustigerweise gar nicht das Bedürfnis, das mit ihm aufzuarbeiten, sondern es ist jetzt einfach der Punkt erreicht, wo ich sage, okay, das war's dann jetzt. Und ich habe auch realisiert, das war kurz nachdem ich den Kontakt zu meiner Mutter beendet habe, dass die Mechanismen, die wir in dieser Freundschaft hatten, die ich da auch mit reingetragen habe sicherlich, die gleichen waren, die ich mit meiner Mom hatte. Und als ich dann, habe ich gedacht, wenn ich die Beziehung beenden kann zu meiner Mutter, dann gibt es überhaupt keinen Grund, das irgendwie in meinem persönlichen Leben noch weiter zu dulden mit Menschen, mit denen ich nicht so eine enge Bindung habe.
Und hast du das ausgesprochen ihm gegenüber oder ihr? Nee, das ist doch ghosten dann.
Genau, den habe ich mehr oder weniger geghostet. Also ich habe gesagt, die Freundschaft ist vorbei, ich will dein Freund nicht mehr sein und das war's jetzt, das war zu viel.
Okay, immerhin, das
habe ich ausgesprochen. Ich habe auch gesagt, du weißt doch warum.
Ja, nee, denn es ist kein Ghost.
Ich will das gar nicht erklären so. Du weißt, wir wissen beide warum. Und damit hat sich's. Und das war dann auch vorbei. Also ich habe schon ein paar Freundschaften sind relativ abrupt geendet, aber es war nie so, dass in der Sekunde ich dann gesagt habe, okay, und das war's jetzt und jetzt bin ich weg, sondern es war dann meistens ein Tag oder zwei später.
Ja, das ist das, was ich meine.
Ja.
Ich habe das mal in einer Sekunde geschafft bei einem Ex-Lover, der wollte, der nach einer Woche nicht mehr, der hat eine Woche bei mir gewohnt und wir haben eine Woche zusammen super Sex gehabt und dann irgendwie sagt er so und mit dem Sex, insofern, ab jetzt bleiben wir Freunde. Und da habe ich den angeguckt und gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Also ich bin in dich verliebt, sonst hätte ich dich hier nicht eine Woche gehabt. Und Freunde habe ich schon genug. Also das ist jetzt eine andere Rolle, die du da bei mir hast. Und ich bin verliebt und ich kann doch nicht die ganze Zeit unglücklich verliebt in einen Freund sein. Also insofern, tschüss. Und das war's, seitdem nie wieder gesehen.
Doch, ich kann Also das konnte ich jedenfalls früher. Ich konnte sehr gut unglücklich verliebt in Freunde sein.
War ich gut drin. Ganz früher war ich auch unglücklich verliebt in Leute, in die ich unglücklich verliebt war. So. Also, aber das hat man als mit 16 bis 20 war ich hinter einem her, da habe ich mich zum Narren der Stadt gemacht, zum Gespött. Also insofern, da habe ich so gelitten, dass ich da ganz froh bin, wenn ich inzwischen das so, so mit abschneiden kann. Mhm. Weil das mache ich nicht nochmal mit. Nee. Die Jugendzeit. Nee.
Gibt es denn, wenn wir jetzt zu den Filmen übergehen, gibt es denn filmische Beispiele, wo ihr denkt, ja, so müsste man, so geht das mit der Freundschaft?
Ja, Epfeb. Genau mein Gesund. Modell. Genau mein Modell.
Nee, also, ist schön. Gerade so die schöne Liebe unter Tunden, von der wir gerade auch gesprochen haben, habe ich auf jeden Fall gesehen bei Angels in America und bei Pose. Also einfach ne, Tunden, die sich gegenseitig die größte Stütze im Leben sind und auch einfach sich füreinander das Hemd ausziehen, damit die andere ein bisschen weicher liegen kann, wenn es gerade scheiße ist. Das sind schon Beispiele, wo ich durchaus auch, wo mir das Herz aufgeht, wo ich denke, ja, so muss das.
Mhm.
So.
Das stimmt.
Ne? Aber das sind nicht die Filme, die wir ausgesucht haben, oder die Serien?
Nein, 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 nein. Wir haben weitergedacht. Aus der Box heraus haben wir gedacht.
Ja, vor allem sind ganz das ja aus der Box heraus. Sowohl Angels in America als auch Pose haben wir ja schon auch mehrfach drüber gesprochen. Ja, insofern wäre das jetzt auch redundant.
Also gewesen. Mein Film kann ich zusammenfassen mit dem Satz: Alte Frau schläft mit jungem Mann und bringt sich dann um.
Die Tatjana-Story.
Das ist so wie Titanic, weil den Witz musste ich machen. Der Titanic wurde gerade zusammengefasst. Reiches Mädchen schläft mit Wohnungslosen und lässt ihn dann ertrinken.
Das ist ja auch nicht ganz falsch. Ich finde ja dieses kurze Filmchen, wo jemand die schönsten Momente in Titanic nachgestellt hat, nur dass er Kate Winslet durch eine Katze ersetzt hat. Das finde ich ganz wunderbar. Kann ich super nachvollziehen.
Nein, also ich lege einfach los. Ich habe mich für Harold and Maude entschieden.
Yeah.
Das ist in meiner Auffassung eher eine Freundschaft als eine Liebe, aber das kann man diskutieren.
Ja.
Es ist ein Film von 71 von Hal Ashby, genau, ein anarchischer Freigeist, der in der Hippie-Zeit mit diesem Film etwas geschafft hat, was sonst, glaube ich, nur noch Easy Rider geschafft hat, so Anfang der 70er, so ein Kultfilm, der 10 Jahre brauchte, bis er Kultfilm wurde, aber bis heute wird er zum Beispiel in Essen, in irgendeinem Stadtteil in Essen gibt es ein Kino, was seit 2590 Wochen diesen Film zeigt. Seit 1975 läuft er da wöchentlich, sonntagnachmittags. Also wer in Essen wohnt, kann da mal hin und sich den angucken im Kino.
Wer in Essen wohnt, sollte da auch sonntagnachmittags hingehen.
Genau.
Und da gehen immer noch Leute hin, sonst wird er nicht laufen.
Läuft ist ja seit ohne Pause.
Ja, weil der halt so einen Spirit hat, ne?
Ja, der hat animiert halt der so. Hat einen Spirit, der ist besonders schön und ich habe ihn jetzt wieder gesehen, ich habe ihn vielleicht das letzte Mal vor 20 Jahren gesehen und der ist gut gealtert, man kann ihn immer wieder gucken und hat ein tolles Mitgehgefühl, das wird natürlich auch sehr unterstützt durch den Soundtrack, Cat Stevens, die Lieder sind kommentieren die Handlung sozusagen mit und sind sehr präsent und
lustigerweise, der Soundtrack ist wie ein Stevens Best Of, ne? Ich meine, das sind seine wichtigsten Lieder eigentlich.
Ja,
mehr oder weniger.
Also es ist richtig, richtig schön. Und es ist halt eine alte Frau, die ihren 80. Geburtstag in einer Woche feiert und die trifft durch Zufall auf einen sehr jungen Mann, der ist so 19, 20, aus reichem Hause. Das spielt in Kalifornien, aber dieses Kalifornien sieht immer aus wie Nordschottland, also es regnet immer oder ist hässlich. Und der lebt mit seiner Mutter in einem lieblosen, reichen Haus und die Mutter ist eine oberflächliche, blöde Kuh, die nur da interessiert ist, den irgendwie unter die Haube zu bringen. Und dann, guck mal, der ist von 71, da gibt's schon den Computer-Dating. Da hat sie ein Computer-Dating-Programm ihn angemeldet und holt dann da irgendwelche Frauen ins Haus. Der Junge macht nichts anderes. Der versucht, die Aufmerksamkeit seiner Mutter zu kriegen durch inszenierte Selbstmordversuche, die er sehr gut inszeniert. Und damit auch die Frauen in die Flucht schlägt, die kommen, um vielleicht zu heiraten. Das interessiert ihn gar nicht. Der will eigentlich in seiner Freizeit Folgendes machen. Der geht auf Beerdigungen gerne
Weil er den Tod mag.
Genau, er hat eine gewisse Todessehnsucht. Also er ist sehr morbide und er sieht auch aus wie eine leere Flasche Wasser. Also er ist wirklich so ein blasser Typ. Als
könnte er auch gut in der Addams Family mitspielen.
Ja, genau. Der hat so einen leeren Blick und so eine ausdruckslose Visage und glotzt also immer mit seinen Glubschaugen so leer in die Kamera. Das ist also perfekt gecastet dafür, der Typ.
Es ist mir heute, ich habe ihn heute nochmal geschaut.
Ja.
Und ich musste so lachen, weil es ist so ein Masken. Trick auch, dass sie haben immer ganz bleiche Lippen geschminkt am Anfang, bis er sie halt kennenlernt.
Ja.
Und es gibt dann diese Szene, wo er seine rote Beete fressen soll am Tisch. Und dann stopft er die so plötzlich in sich rein und dann siehst du halt irgendwie das Weiß es außen an der Lippe und dann wieder so rot, quasi wie so Blut da so reinläuft. Und denkst du auch so, okay, scheiße. Aber ja. Also, haben auch maskenmäßig ein bisschen noch nachgeholfen, dass er aussieht wie ein Bestatter die ganze Zeit.
Er sieht wirklich aus wie ein Bestatter. Und er geht also auf Friedhöfe zu fremden Beerdigungen. Er hat seinen Wagen zu einem Leichenwagen umgebaut. Und wenn er sich einen ganz besonders schönen Nachmittag machen will, dann geht er irgendwo hin, wo ein Haus gerade abgerissen wird oder wo ein Schrottplatz gerade Sachen zerstört. So, das ist so seine Welt. Und dann lernt er eben diese alte Frau kennen, die ihn anschnackt in der Kirche von der Seite. Und das ist nun das Gegenteil. Das ist eine in Ehren alt gewordene Aktivistin des Lebens, würde ich mal sagen. Also eine Lebenskünstlerin, die lebt in einem Eisenbahnwaggon und die hat 1000 Millionen Hobbys und die kann auf der Wiese sitzen und den Blumen beim Wachsen zu gucken.
Eine Holocaust-Überlebende.
Das hätte ich auch noch erzählt, Paul, aber das ist jetzt erstmal die sonnige Seite sozusagen, ist, dass das also eine sehr unkonventionelle Alte ist, die zum Beispiel immer nur Autos stiehlt, anstatt sich ein Auto zu kaufen und dann immer bestimmte Strecken damit fährt, bis sie ein neues stiehlt. So eine lustige Olche. Und die connecten in irgendeiner Form und die bringt ihm Lebensmut bei in dieser Woche bis zu ihrem 80. Geburtstag. Und er taut so ein bisschen auf, weil er das erste Mal sich verstanden fühlt und merkt, dass außerhalb seiner Todessehnsucht eben doch das Leben auf ihn wartet. Also er verpasst ja das ganze Leben und das wird ihm klar. Das lehrt sie ihn durch verschiedene Beispiele. Das werde ich jetzt nicht alles aufzählen, das müsst ihr euch selber angucken. Das ist richtig süß. Heute würde sie sich höchstwahrscheinlich auf die Straße kleben und wäre Klimaaktivistin. Ja. So, und ja, ihr Hintergrund ist ein ernster. Sie hat halt in Wien gelebt, hat noch den Kaiser kennengelernt und der Bruch in ihrem Leben ist halt als Jüdin im Konzentrationslager das überlebt zu haben. Sie hat die Nummer tätowiert, das wird kurz gezeigt. Und danach, nach diesem Zivilisationsbruch, hat sie sozusagen den Konventionen entsagt und hat ihr Leben so gelebt, wie sie es mag. So könnte man es vielleicht erklären. So, und ihr Plan ist aber, zum 80. sich umzubringen. Das sagt sie ihm auch recht früh. Und
was er nicht versteht.
Nee, er versteht es nicht und er drängt es auch weg natürlich. Er ist ja zwischen Freundschaft und Liebe. Also er bildet sich ein, das ist jetzt überhaupt die Frau meines Lebens. Und es kann auch sein, dass es zu einer Nacht der Intimität, wie auch immer die Intimität aussieht. Aber es gibt eine Szene, wo sie morgens im Bett zusammen aufwachen und er bläst freundliche Seifenbläschen und sie schläft.
Nachdem er ihr seine Liebe gestanden hat.
Ja, das kann sein, dass da was, genau. Da kann sein, dass da was gelaufen ist. Fällt für mich trotzdem noch unter Freundschaft. Und dann sagt sie eben an dem 80. Geburtstag, ja, also ich habe vor 2 Stunden die Pillen genommen und er sagt, das ist doch nicht dein Ernst, aber ich liebe dich doch. Und dann antwortet sie, ja, und diese Liebe, die sollst du jetzt weitergeben. Das ist mein Auftrag an dich. Und das ist es denn auch so. Also sie stirbt und er begreift, dass er doch das Leben noch vor sich hat. Und es ist also auch eigentlich ein Happy End. Also es ist für ihn ein Happy End, obwohl sie tot ist, sag ich mal so. Mhm. Und das ist wirklich, man kann nur diesen Film genießen.
Ja.
Das ist wirklich eine Art von Freundschaft, die einen so weiterbringt. Also wenn man jemanden kennenlernt, der oder die einen so in neue Welten entführt, dann ist das das Schönste eigentlich. Das ist, ich pflege eben auch Freundschaften so nicht. Das ist auch das Doofe. Ich habe solche schon mal 2-mal kennengelernt. Und einmal im Urlaub, danach war ich dann auch mal bei denen, dann waren die bei mir in Hamburg und so und dann ist es eingeschlafen, weil ich dann nicht dran bleibe. Das war auch so eine Frau, die war auch irre. So eine kiffende Holländerin, die mit ihren Kindern in Thailand war und ich war in Thailand und das war so eine ganz andere Mutter, als ich sie kenne. Und ich war so in die verliebt. Ich fand die so toll. Aber das habe ich dann auch nicht verfolgt. Also so solche Leute, wenn man die trifft, muss man festhalten. Das ist lohnt sich, da dran zu bleiben. und neue Impulse für das eigene Leben zu kriegen. Das ist richtig schön und selten, glaube ich auch. Passiert nicht so oft.
Gleichzeitig aber sicherlich auch beängstigend, wenn solche Leute in dein Leben kommen, weil die ja alles in Frage stellen, ne? Alle deine Entscheidungen, alle deine Sicherheit.
Ja, aber das, deine Sicherheit, danach sucht bringen. Man ja. Also ich lebe ja jetzt ein sicheres Leben. Ich habe einen Job, ich habe einen Feierabend, ich habe einen Rhythmus. So, ich würde mich freuen, wenn ich jemanden hätte, der es alles wieder durcheinander bringt. Ich habe da überhaupt keine Angst vor. Ich ärgere mich, ich hätte öfter vielleicht einfach sagen sollen, ja, ich ziehe mit dir nach Brasilien oder was auch immer ich für Entscheidungen hatte, wo ich mich immer auf die Sicherheit entschieden habe, aber im Nachhinein, man lebt doch nur einmal, ne, und zack, bist du 56 und denkst, huch, ne, also ich würde schon sagen, dass es Sinn macht, keine Angst davor zu haben, das Leben so durcheinander bringen zu lassen.
Ja, aber andererseits glaube ich, ganz, also ne, das ist im Film ja auch, da, also natürlich ist es sehr romantisiert erzählt und dann ist halt auch einfach Schluss und man kriegt auch nicht so viel noch mehr mit bei ihr, aber ich glaube ganz oft, wenn so Leute so durchs Leben gehen, das hat ja immer auch ein bisschen was von weglaufen, ne? Also sich nirgendwo wirklich niederlassen und nirgendwo wirklich was aufbauen, ja. Sondern halt immer...
Ein Trauma steckt dahinter, genau. Und so, ja.
Und ob man da sich so wirklich dranhängen will und da irgendwie mitgezogen werden will. Das kann natürlich aufregend sein, aber ich meine...
Ja. Naja gut, man will nicht enden wie Bea Fiedler. Sagen wir mal so.
Aber es ist ganz spannend, weil ich lese diese Figur, glaube ich, ein bisschen anders, weil ich lese Maud so, dass die einfach komplett sie selbst ist. Und das kann sehr beunruhigend sein und sehr rücksichtslos teilweise. Also die lebt ja nur auch nicht irgendwie und macht sich großartig Gedanken darum, wie es anderen Leuten so geht, sondern die zieht ihr Ding durch und das war's.
Ja, die klaut die Autos und die beleidigt die Polizisten. Ja.
So. Aber mit 80 mal da zu sein, zu sagen, so, ich habe mein Leben jetzt gelebt und das war schön und das war richtig und das war aufregend und das war interessant. Und jetzt ist Schluss. Das finde ich an dem Film immer so unglaublich konsequent, dass sie dann auch, weil im Prinzip das, was er zum Schluss macht, ist ja ihre Pläne komplett durcheinander schmeißen.
Ja, ja,
da, also eigentlich tut er ihr ja keinen Gefallen zum Schluss.
Nee, er bringt sie ins Krankenhaus und dann ist sie wieder fremdbestimmt. Dann, das ist sein Fehler eigentlich.
Ja.
Das finde ich auch. Aber andererseits kann ich auch verstehen, wenn du mit 19 nun das erste Mal eine vernünftige oder eine neue, faszinierende Person kennenlernst, nach einer Woche sagt die, ich sterbe in einer Stunde, da hätte ich höchstwahrscheinlich auch übergriffig gehandelt.
Ja.
Ja. Naja, und
aber es ist klar.
Und außerdem,
so reif war er noch nicht.
Er riskiert ja jetzt erstmal nichts, indem er sie kennenlernt. Weil irgendwie... Das Schlimmste, was passieren kann, ihm zumindest, ist, dass alles so bleibt, wie es war.
Eben, und sein Leben ist ja eh scheiße. Also er versteckt sich, er sagt das ja auch an irgendeiner Stelle im Film, dass er sagt, ich habe Angst vorm Leben, ich verstecke mich, deswegen ist der Tod mir so nah, weil das ist irgendwie safe und ne, ich muss nichts riskieren, ich muss nicht raus.
Bevor das jetzt untergeht, das Ganze ist eine zum Schreien komische Komödie.
Ja, ja.
Also
was
man
ist
lacht
Harikari?
Man lacht viel und ist mit so einem Lächeln guckt man den ganzen Film. Und ja, das Lächeln hat man danach auch noch drauf.
Und das ist einer dieser Filme, die einen sehr emotionalisiert zurücklassen.
Ja.
Und auch so, ne, man stellt sich selber in Frage, man überlegt so, was sind meine Choices im Leben gewesen? Wo bin ich vielleicht?
Ja, bin ich eher Harold oder eher Mord?
Weil wir all
oder eher die Mutter.
Die ist so toll. Die Mutter spielt so gut. Ja. Diese böse Mutter, die ist so lustig.
Ja, bin ich auch. Und Mord, muss man dazu sagen, kennen wir halt auch aus ganz vielen Horrorfilmen. Auch, ja. Die hat auch, glaube ich, bei Rosemary's Baby.
Rosemary's Baby.
Rosemary's Baby, also diese verrückte Chefin der Satanistinnen, ist auch, dafür hat sie auch den Oscar gewonnen. Ist Ruth Gordon und Ruth Gordon war ein winziger Theaterstar in New York in den 40er Jahren vor allem und dann hat man ihr in Hollywood gesagt, wir wissen aber nicht, was wir mit ihnen sollen, weil sie sind kurz und irgendwie nicht besonders hübsch und keine Ahnung und dann hat sie eine zweite Karriere angefangen als Drehbuchautorin zusammen mit ihrem Mann und hat so fantastische Filme geschrieben, wie Leoparden küsst man nicht.
Ach.
Und The Philadelphia Story. Also das
die
sind
Hepburn, das sind Klassiker.
Das sind ihre Drehbücher und die war gut im Geschäft und hat dann irgendwann Ende der 60er beschlossen, so ich will jetzt aber nochmal spielen und war dann schon so gut vernetzt, dass sie solche Sachen gekriegt hat wie Harold und Maud. Und war auch generell eine fantastische Schauspielerin insofern. Aber die hatte halt so ein, wenn man die einmal gesehen hat, vergisst man die auch nie wieder.
Jetzt im Gesicht.
Ja, toller Film. Wenn ihr den nicht kennt, müsst ihr den schauen.
Ja, unbedingt.
Macht viel
mit. Ist auch ein schöner Weihnachtsfilm.
Wer den nicht kennt, darf sich auch nicht homosexuell nennen.
Naja.
Wo du gerade Weihnachtsfilm sagst, steige ich jetzt ein, weil My Movie is literally a Weihnachtsmovie, weil der am Weihnachtstag spielt. Wir reden von Tangerine, den hatte ich an anderer Stelle schon mal vorbereitet und dann haben wir es dann doch nicht gesendet, die ganze Folge.
Giftschrank?
Nein, das war die Black Lives Matter Folge und dann haben wir beschlossen, dass wir die nicht senden, sondern anstattdessen einfach eine ganz viele Kontakte und Informationen online stellen.
Ach, das war das, ja.
Genau.
Ja. Die stehen da auch immer noch und die Liste kann man nach wie vor bearbeiten.
Genau. Tangerine ist 2015 entstanden und ist der erste Film, der komplett mit iPhones gefilmt worden ist. Das war damals eine riesengroße Sensation, dass das überhaupt möglich ist, mit einem Telefon oder mit natürlich mehreren Telefonen und dann sehr viel Nachbearbeitung einen ganzen Film zu machen. Der ist sowieso ein bisschen so aus dem Ärmel geschüttelt, muss man sagen, wie es ist.
Aus einem Seitenärmel.
Ja, sind alles LaiendarstellerInnen. Der Regisseur heißt, Sekunde, ich muss hier meine Notizen aufmachen, Sean Baker, glaube ich.
Genau.
Der hat das geschrieben, konzipiert und co-produziert. Und hat Menschen besetzt, die tatsächlich das Leben leben oder gelebt haben bis zu diesem Punkt, was da auch gezeigt wird. Wir reden von Transfrauen of Color, die auf der Straße anschaffen gehen. Die Story ist nicht so wahnsinnig komplex. Also es gibt zwei Hauptdarstellerinnen. Die eine Rolle heißt Alexandra, gespielt von Maya Taylor, die danach, die war selber auch Sexworkerin und hat danach dann auch nochmal bei Dietland, einer anderen Serie, die ich sehr geliebt habe, die ich hier, glaube ich, auch schon mal besprochen habe, hatte sie eine kleine Rolle. Und Alexandra ist so die Nebenrolle und die andere heißt Cindy, gespielt von Kiki Rodriguez, eine auch schwarze Latina-Transfrau. Und der Film fängt damit an, dass die in einem Diner sitzen, sich gegenüber und Cindy kommt gerade aus dem Knast, saß da 28 Tage, weil sie für ihren Freund Chester, ihren Boyfriend, Drogen versteckt hat. Und sie will gerade Alexandra sagen, dass sie sich mit Chester verlobt hat, bevor sie in den Knast musste und sagt, I have to tell you something about Chester. Und Alexandra sagt sofort, ja, wissen wir ja alle, der betrügt dich von vorne bis hinten. Und übrigens hat er jetzt ja diesen neuen Schuster, den neuen Fisch, wie sie sagt, was wir ja nicht mehr sagen, also eine Cis-Frau. Und mit der ist er jetzt zusammen, seit du im Knast bist. Tut mir leid, dass du das mitbekommen hast, aber ja, das wissen ja eh schon alle. Und Cindy ist so, was?
Das
nein, wir sind doch, wir wollten uns verloben. Und sie so, oh.
War das so?
Merry Christmas. Und dann ist Cindy natürlich wahnsinnig erbost und springt auf und rennt dann eben los, quer durch West Hollywood oder ja, also den Teil von Hollywood, den man im Film halt nicht sieht, da wo sehr viele Menschen auf der Straße leben und auf Drogen sind, so wie auch die beiden, und eben anschaffen müssen, um das Leben irgendwie meistern zu können. Und rennt dann eben los und will erst, ihr erster Plan ist, Chester zu finden und dem auf die Fresse zu hauen und dann irgendwann auf halber Strecke, Alexandra läuft immer so hinterher und ist so, Girl, beruhig dich, switcht sie dann um und sagt, nee, eigentlich will sie die Alte finden, weil die kriegt jetzt auf die Fresse, quasi, so. Mhm. Und Alexandra,
der Fisch,
genau, und Alexandra rennt ihr immer hinterher, will sie beruhigen, parallel aber jedes Mal, wenn sie so Girls treffen, die auch auf der Straße arbeiten, ist Alexandra die Erste, die dann irgendwie einen Flyer aus der Tasche zückt und sagt, übrigens, heute Abend trete ich auf, ich singe Weihnachtslieder, kommt alle. Und das ist immer so ein seltsamer Bruch, wo man sich denkt, okay, wow, Friendship. Ja, und ne, also Cindy rast durch Hollywood immer auf ihren kleinen Hacken zu Fuß unterwegs und rennt in einen Laden nach dem anderen, versucht eben diese Frau zu finden, ich weiß am Anfang noch nicht mal, wie die heißt. Und auf diesem Weg lernen wir dann auch noch ein paar andere Lebensrealitäten kennen von anderen Menschen, die da eben auch um ihre Existenzen kämpfen. Es gibt in so einem billigen Motel so ein Day- oder 24-7-Puff quasi, wo halt irgendwelche Crack-Meth-abhängigen Damen ihren nicht gut situierten, nicht privilegierten Freiern quasi hinter so Pappwänden Dienste anbieten. Wir treffen einen armenischen Taxifahrer, der eine heterosexuelle Familie hat mit Kindern und Frau und Schwägerin und so, der ein Faible hat für Transmenschen und irgendwie in Cindy verknallt ist. Und irgendwann verknüpfen sich, ich will nicht zu viel erzählen, verknüpfen sich alle diese Geschichten und es gibt einen riesengroßen Showdown. Also erstmal, das muss ich noch erzählen, die Show von Alexandra ist dann abends um 7. zu dem Zeitpunkt hat Cindy, also die beiden haben sich schon
nachmittags
getrennt. Genau. Cindy und Alexander haben sich schon getrennt, weil Alexander irgendwann sagt, okay, wenn du ausrastest, hau ich ab. Und dann Cindy rastet aus. Und hat aber halt diese Frau getroffen, die heißt, glaube ich, Dina, die hat sie dann gefunden, also die neue von Chester, und schleift die wirklich an ihren Haaren durch die Stadt. Die, ne, immer wenn sie abhauen will, kriegt sie eine rein. Dann sitzen sie im Bus neben so, und die Alissa hat schon so aufgegeben, dieses neben ihr so, naja, okay, dann passiert jetzt halt das.
Völlig Stockholm.
Ja, mein Gott. Und du so? Und dann ne, fahren sie in diesem Bus, fahren sie an der Kneipe vorbei, wo eben Alexandra ihren Auftritt hat, und Cindy guckt auf die Uhr und sagt, um Gottes Willen, es ist 7 Uhr, wir steigen jetzt hier aus, und schleift dann die andere wieder an den Haaren da in dieses Ding rein, und Alexandra sitzt auf der Bühne und leidet an, nennen wir es freundlich, Drag Delusion. Also sie findet, dass ihr großes Talent genug ist, dass man das eben der Welt zeigen muss.
Wie ich.
Genau. Nur im Gegensatz zu dir hat sie dafür bezahlt, da auftreten zu dürfen. Und tritt dann
soweit
eben
ist es bald auch.
Vor 3 Crackleichen irgendwie tritt sie dann halt da auf und singt irgendwie auf dem Stuhl sitzend unmotiviert irgendwelche Lieder mit nicht wahnsinnig großer Stimme. Und alle sind so, okay, ist es jetzt auch vorbei? ja. Und der große Showdown ist dann am Ende in einem Donutshop, wo sie dann auf Chester treffen und der bekennt seine große Liebe zu ihr.
Wo der Film auch anfängt.
Das ist nicht derselbe, glaube ich.
Ja, ist es derselbe.
Ja?
Ja.
Okay. Bekennt seine große Liebe zu ihr und sagt, die andere bedeutet mir doch gar nichts und das ist doch alles nur, die habe ich halt nur gebumst, weil du nicht da warst und so, ich habe deinen Namen hier tätowiert, wir sind doch ein Paar. Und dann kommt das, was ich ja im Intro schon erzählt habe, nämlich stellt sich dann heraus, dass nämlich Alexandra eigentlich die ist, die mit Chester gebumst hat hinter ihrem Rücken.
As you do.
Dann wird die große Frage gestellt, was ist eigentlich diese Freundschaft wert, wenn das hier möglich ist? Und die Auflösung will ich jetzt hier nicht vorwegnehmen, aber es ist doch rührselig und ich habe mich in ein paar Momenten da auch wiedererkannt und habe gedacht, naja, ich habe auch lange Freundschaften geführt, die vielleicht von außen nicht aussehen wie wirkliche Freundschaften, aber weil die einfach überlagert waren von so viel Überlebensinstinkt. Wir müssen halt irgendwie existieren, wir müssen auch irgendwie Geld dran schaffen, wir müssen Drogen nehmen, um das alles ertragen zu können und so. Und es sieht von außen vielleicht oberflächlich aus oder als würde man sich nicht wirklich füreinander interessieren, aber es gibt dann eine sehr rührselige, symbolische Geste am Ende des Films, die einem nochmal auch vor Augen führt. Nein, die Alexandra liebt die Cindy schon und umgedreht und das, was die haben, ist schon auch irgendwie wichtiger als das, was die Männer da so machen. Ja, der Film ist, also kann man gut gesehen haben, weil er einfach für die Zeit ein Meilenstein war, was Technik angeht und auch was, wir trauen übrigens Transfrauen ohne Ausbildung zu, dass sie sich selber spielen können in einem Film, wo das auch nicht groß um schauspielerisches Riesentalent geht, sondern weil das Buch ja auch dünn ist und dass die ganze Story dünn ist, sondern eben darum, dass wir die Lebensrealität kennenlernen und das gelingt ganz gut. Zwischendrin kann man echt ganz gut auch lachen, weil es ein paar Momente gibt, die wirklich auch funny sind. Muss ich ihn noch ein drittes Mal sehen? Nein. Aber kann man gut geschaut haben mal.
Ja,
kann man mal mitreden und um ne, Freundschaften geht's ja da auch.
Ja. Ja, das Bemerkenswerte für mich an dem Film ist, dass er halt von Herrn Baker ist und Herr Baker ist weiß und ein Cis-Mann. Und ich glaube auch ein heterosexueller Cis-Mann. Und aber so ein Held des amerikanischen Independent-Kinos, der hat im letzten Jahr, ich weiß nicht, ob Leute den gesehen haben, auch einen wunderbaren Film gemacht, Red Rocket hieß der, auch über einen männlichen Sexworker. Der macht...
Rote Rakete.
Ja, mit diesem ehemaligen MTV-Moderator, der auch Pornos gedreht hat. Wie heißt
was?
Der?
Nils Ruf.
Nein. Cute Boy.
Simon Rex.
Simon Rex, genau. So.
Simon Rex.
Der war auch sehr gut in dem Film. Und
in dem Porno jetzt, oder?
Nee, in dem Red Rocket, wo er einen ehemaligen Pornodarsteller spielt.
Einen kurzen, dicken Pimmel, den ich echt mochte.
Ja.
Ich kenne die Pornos, ich kenne sein Moderationsding nicht so.
Also Herr Baker und vor allem die Duplass-Brüder sind so die aktuellen Superhelden des amerikanischen Independent-Kinos. Also die nehmen dann einfach mal 50.000 Euro in die Hand oder 50.000 Dollar und drehen einen Film, so wie man das eigentlich seit den 90er Jahren nicht mehr macht.
Ja.
Und diese Filme haben dann auch Erfolg und werden auf Festivals abgefeiert und
ist
so.
Ist es Fassbinder? Nein.
Nee, aber es ist nicht Fassbinder, sondern es ist eine sehr amerikanische, also das ist schon alles... Das sind schon alles festgefügte Formen. Also auch Tangerine ist ja eine Komödie mehr oder weniger und folgt einem, wenn man
Dramedy.
Das so eine Dramedy und folgt einem ja nun nicht wahnsinnig originellen Handlungsmuster. Also das, wenn das jetzt nicht zufällig trans und POC wäre, wäre das alles nicht so wahnsinnig originell.
Aber so ist es bei John Waters ja auch. Also die frühen, ohne die Wein und ohne den genau. Hintergrund wären sie wahrscheinlich von der Story ja. alleine auch nicht so.
Ja, also die frühen ne? John Waters-Filme kann man wirklich nicht mehr gucken. Nee. Das, also so, das kann man, das sollte nee, man, wenn man, wenn man sich dafür ja. filmhistorisch interessiert, aber ansonsten kann man das nicht mehr nee. Genießen. Das ist nicht wirklich. Aber
wessen Nase pfeift hier denn so? Das ist deine.
Meine.
Meine?
Deine. Meine. Und es ist auch nicht meine und es ist auch nicht meine. Und gut, dann zieh mal kurz hoch. So, oder schnaub mal kurz, schnaub, I don't know. Das ist
meine Katzenallergie.
Ihr hört es ja, da bin ich heute nicht so mitgeschlagen gerade. Aber es gibt so eine Tendenz im amerikanischen Kino, auch in teureren Filmen Dinge neu und anders zu machen und Leute ans Ruder zu lassen, die da bisher nicht gewesen sind. Und mein Film, den ich heute mitgebracht habe, ist ein Beispiel dafür. Der heißt Booksmart und war das Spielfilmdebüt einer aufregenden neuen Regisseurin, die man bis dahin nur als Schauspielerin kannte. Die Dame heißt Olivia Wilde und ist ein bekanntes Gesicht, kann man mal googeln, kennt ihr sicherlich auch. Und hat mit Booksmart was gemacht, was ich überhaupt nicht erwartet hatte, nämlich einen großen Film über weibliche Freundschaft. Also es ist ein Highschool-Film, der am Tag und in der Nacht vor der Graduation, also vor dem Highschool-Abschluss spielt und sich vor allem um zwei Freundinnen dreht, nämlich Amy und Molly. Molly ist Beanie Feldstein, also so ein bisschen nicht konventionell wunderschön und ein bisschen üppiger, was die Figur anbelangt.
Die jetzt Funny Girl gespielt hat?
Die Funny Girl gespielt hat, genau. Also die versucht hat, Funny Girl zu spielen, bevor Lea bevor die Show gerettet hat.
Bevor die böse kam und so, sie weggemobbt hat.
So, und Amy wird von Kathleen Deaver gespielt. Kathleen Deaver kennen vielleicht einige als die jugendliche Hauptdarstellerin einer fantastischen Netflix-Serie von vor 2 Jahren, die hieß Unbelievable. Mit Toni Collette und Merritt Weaver. Und Kathleen Deaver war die junge vergewaltigte Frau.
Okay.
Und was ihre Bandbreite beweist, weil man erkennt sie wirklich nicht yeah. wieder. Das ist wirklich atemberaubend, was sie good da macht. Frau Feldstein und Frau Deaver spielen dieses Freundinnenpaar. Und die beiden sind, wie der Titel schon sagt, Booksmart. Das heißt, die haben ihre Highschool-Zeit, die letzten 5 Jahre, hauptsächlich damit zugebracht, sich einzubilden, dass sie schlauer sind als alle anderen und dass sie auch definitiv auf eine Elite-Universität gehören, wo sie auch beide hinkommen, nämlich irgendwie bei Molly steht das schon fest, die geht nach Yale, also auf einer der Top 5 Universitäten weltweit und ist darauf auch sehr stolz, merkt aber an ihrem letzten Tag in der Highschool, dass es offensichtlich nicht so ist, dass man sich das Leben komplett verbieten und nur lernen muss und nur diese eine Freundin haben kann, sondern plötzlich stellt sich heraus, um sie herum sind lauter Leute, die irgendwie Drogen nehmen und auf Partys gehen und so und die auch alle auf Elite-Universitäten gehen. Und also Molly ist dann irgendwie...
Ich spiele jetzt kurz Björk ein, there's more to life than this.
Genau. Dann ist Molly irgendwann empört und geht zu Amy und sagt, wir haben alles falsch gemacht und wir müssen das jetzt alles ändern und wir haben noch einen Tag, um das alles zu tun. Und deswegen beschließen sie, dass sie am Abend eben jenes Tages, also vor ihrer Graduation, auf die große Party eines jungen Mannes gehen, der heißt Nick und für den schwärmt Molly so ein bisschen und Amy schwärmt für jemand anderen, nämlich Amy ist von Anfang an in dem Film auch völlig undiskutiert und nicht so mit ta-ta-ta-ta-ta, sondern einfach selbstverständlich lesbisch und geiert einem Skateboard-fahrenden Tomboy hinterher.
Now we're talking.
Eine wunderbare lesbische Figur. In dieser Nacht ergeben sich alle möglichen Dinge. Sie landen erst beim Rich Kid auf einem Boot zu zweit, der will eigentlich so eine Megaparty geben, aber es ist einfach niemand gekommen, aber es gibt Kellner und DJs und ein riesiges Boot. Und der hat eine da sind wir wieder, der hat eine beste Freundin. Diese beste Freundin heißt Gigi und ist der Running Gag in dem Film und wird von der wunderbaren Billie Lord gespielt. Also ja, Billie Lord ist so ein bisschen, wenn das jetzt ein anderer wunderbarer Film
über Freund. Carrie Fishers Tochter, ne?
Genau, Carrie Fishers Tochter und Debbie Reynolds Enkelin, über die haben wir ja heute schon gesprochen. Wenn das jetzt Bridesmaids wäre, wäre Billie Lord Melissa McCarthy. Aber auf eine etwas andere Art, weil sie halt eine völlig durchgeknallte, sehr, sehr wohlhabende Person spielt, die immer und überall ist. Keiner genau weiß, wie sie da eigentlich hingekommen ist und die sich ständig daneben benimmt und die aber stellt sich dann raus, irgendwie ein allgemeines Genie ist und alles kann und alles weiß. Und als es dann mit der Graduation Party ein bisschen länger dauert, weil Amy im Knast war und Molly verschlafen hat, spielt sie dann da so ein bisschen Rachmaninoff auf dem Flügel, der auf der Bühne herumsteht. Also Billie Lord ist der Brüller in dem Film und macht das ganz wunderbar. Und Amy wird in dieser Nacht auch entjungfert, nicht von dem Skateboarder Tomboy. Und es endet auch mehr oder weniger tragisch, weil sie auf, nachdem die wunderschöne junge Frau, mit der sie da zugange ist und das zum ersten Mal macht, auch dann mitten in der Nummer irgendwie sagt, I don't think that's the hole you think it is.
Been there.
sich dann zwischendurch auch rausstellt, dass Amys einzige sexuelle Erfahrung bisher darauf beruht, dass sie ihren Stoffpanda, also ihr Stofftier, der ein Panda ist, so missbraucht hat, dass ihm dann irgendwann ein Auge rausgefallen ist, weil sie sich immer daran reibt. Es ist insgesamt teilweise sehr raunchy, aber auch unglaublich herzerwärmend, weil es die Freundschaft zwischen diesen beiden, dieser heterosexuellen und dieser lesbischen Frau, ganz wunderbar illustriert, weil es stellenweise wirklich die bestgeschriebenen Witze der letzten 10 Jahre im amerikanischen Kino sind, weil das hochintelligent ist stellenweise. Dann hat man zwischendurch gibt, weil das Buch so gut ist, haben dann auch Leute gesagt, die das normalerweise nicht machen würden, ja, ich komme mal für einen Tag oder zwei und spiele da ein bisschen mit. Lisa Kudrow zum Beispiel spielt eine Mutterrolle. Mm. Also es ist insgesamt wirklich hochkarätig besetzt und ganz wunderbar gemacht. Und Frau Wilde hat eine Art und Weise gefunden, das zu inszenieren, die immer ganz nah an den Figuren bleibt und mit einer sehr bewegten Kamera. Zwischendurch gibt es Witze über Serienmörder, das spielt eine wichtige Rolle. Also Amy landet zum Schluss im Knast, warum sage ich jetzt nicht? Dieser Serienmörder spielt eine wichtige Rolle dabei, dass sie da wieder rauskommt. Das können sich Leute dann alleine angucken.
Okay.
Es ist eine unglaublich wortgewandte, sehr flotte, sehr schöne Screwball-Komödie mit einem sehr frischen neuen Duo in der Mitte. Ich habe das unglaublich gerne geguckt. Ich empfehle den auch unglaublich gerne weiter. Damit kann man richtig doll viel Spaß haben. Es ist unglaublich queer stellenweise. Die Rollen sind alle quer durch den Gemüsegarten besetzt, völlig rücksichtslos. Also Nick ist ganz selbstverständlich kein weißer irgendwie Baseball-Jock, sondern er ist halt ein POC-Baseball-Jock und das ist genauso nervtötend und ein bisschen assig, wie weiße Baseball-Jocks so normalerweise sind. Und daran kann man viel, viel Freude haben und der sei allen, die sich im dunklen November oder Anfang Dezember mal ordentlich amüsieren wollen, hiermit wirklich ans Herz gelegt.
Schön.
So.
Gerade bei dieser Art von Film sind, hat irgendjemand von euch Barb and Star Go to Vista Del Mar gesehen?
Selbstverständlich, I love it.
Why?
Weil es komplett insane ist. Also es ist halt wirklich, wirklich insane.
Mir fehlten so die Lacher.
Schatzi, dazu muss man dann wirklich was geraucht oder genommen haben, dann ist es sehr schön. Und wenn man den nüchtern guckt, ist es, glaube ich, ein bisschen zu abgefahren.
Also
oder plump. Ich kenne ihn nicht.
Ja, du hast nichts verpasst.
Nee. Aber mir fiel noch ein Beaches.
Ich habe über Beaches nachgedacht, ob ich den mache.
Beaches wäre auch für Freundschaften ein schöner Film.
Ja.
Ja, den kann man auch nochmal wieder
gucken. Obwohl es natürlich auch wieder so ein Film über zwei Frauen ist, wo die eine die Bühne ist, auf der die andere immer auftritt.
Wind Beneath My Wings.
Ja.
Wir machen mal eine Krebsfolge.
Ja, Krebs!
Eine heitere Krebsfolge und dann sprechen wir darüber.
My daughter needs her pills!
Ja, über Beaches kann man gut nochmal sprechen.
Ja.
Ja. Ich hatte drüber nachgedacht und habe es dann, glaube ich, vergessen.
Ja, 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 es gibt viele. Es gibt viele.
Ja.
Gut, aber unsere Auswahl haben wir.
Ja.
Man kann zum Beispiel auch über die homoerotischen Untertöne in Sundance und Billy the Kid nochmal reden. So.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Ich würde dabei reden.
Ja. So, Leute.
So.
Freundschaft, ihr habt drei Filme.
Freundschaft.
Ihr habt den November vor euch. Wir kommen wieder im Dezember, richtig?
Ja, wir kommen.
Ja.
Mit einer neuen Folge.
Wir kommen vor Weihnachten noch einmal.
Aber die haben den November nicht mehr vor sich, wenn die Folge ausgestrahlt wird.
Ja.
Nee?
Nee. Nö, dann ist der schon, ich meine, wir sind jetzt schon in der Mitte.
Ach, dann ist das unsere Dezember-Folge.
Genau, ihr könnt, also nö, ich glaube, wir schicken die im November, ich weiß es jetzt gar nicht.
Ich glaube, wir tun die im November raus und im Dezember kommt dann jedenfalls
irgendwie
noch eine.
So. Irgendwie so.
Ihr könnt euch darauf jedenfalls freuen. Wir tun das auch.
Sagen wir dann jetzt schon frohe Weihnachten?
Nein.
Nein.
Nein, davor müssen wir noch eine raushauen. Ja, mit Weihnachtsgeschenken.
Okay, dann machen wir noch eine Weihnachtsfolge.
Ja.
Ob das jetzt in den Rhythmus passt oder nicht, ist egal.
Ja, ist egal.
Wir sind einfach, wir sind wie Mord, wir sind von Mord inspiriert, wir sind jetzt einfach anarchisch und machen, was wir wollen. Wir kleben uns klimaklebertechnisch auf euer Weihnachten drauf.
Ja, und genau. Und unser Motto ist, wir kommen einmal im Monat oder öfter, wie das genau. Über 50 halt so ist.
Na, genau. Und zu Weihnachten gibt es ja immer noch was zu erzählen. Also, ja. Ne, machen wir uns nichts vor. Obwohl ich ja heute schon einen Weihnachtsfilm hatte. Egal. So, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr uns treu seid, dass ihr uns zugehört habt. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, dass ihr uns, wir sind nach wie vor irgendwie darauf angewiesen, weil wir auch irgendwie wachsen wollen, dass ihr uns einen großen Gefallen tut, wenn ihr diese Folge teilt mit euren Freunden, mit euren FollowerInnen. Dass es uns gut tut, wenn ihr auf Spotify eine 5-Sterne-Bewertung da lasst. Ihr könnt auch, wenn ihr die Glocke abonniert, also auf die Glocke klickt, dann kriegt ihr auch immer gleich Bescheid gesagt, wenn es eine neue Folge gibt. Und das hilft uns im Algorithmus, sichtbarer zu sein.
Oh, so. Muss ich auch mal machen.
Ja.
Wer seinen Freundinnen einen Gefallen tun will, wir haben wunderbaren Merch, den man zu Weihnachten toll verschenken kann.
Oh ja.
Ich
sag jetzt mal was. Ich habe doch schon 2 Gläser Wein gehabt, egal. Ich mache noch mal was, weil ich habe nämlich festgestellt mit meinem eigenen Merch, dass sich Tragetaschen super gut verkaufen. Besser als T-Shirts und die muss man auch nicht so oft waschen, das heißt, die Drucker halten länger. Ich mache nochmal 2-3 Tragetaschen mit Too Old to Die Young Logos drauf, beziehungsweise
Der Verona Poth Moderationsschule.
Genau. Und stelle die online, dann könnt ihr auch noch, wenn ihr das wollt, Weihnachtsgeschenke verkaufen mit unserem Logo drauf.
Ja.
Verschenken, nicht verkaufen. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? In diesem Sinne.
So, tschüss. Falls ihr jetzt Vorschläge habt oder sowas, bitte an tooldtodieyoungpodcast@gmail.com. Das 2 ersetzt ihr bitte immer durch die Ziffer 2.
Genau.
Ich war zu früh. Jetzt aber.
Tatjana ist zum letzten Mal in ihrem Leben zu früh gekommen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.
Tschüss.